Herzlich willkommen zu unserem fundamentaltheologischen Vortrag. Fundamentaltheologisch heißt also, was sind die Voraussetzungen, damit wir überhaupt an Gott glauben können oder etwas Religiöses als wahr annehmen? Und in diesem Fall dem fundamentaltheologischen Vortrag über die Moral. Das klingt auf den ersten Blick nach einem Widerspruch in sich. Denn eigentlich, so gehen wir davon aus, ist Moral etwas, das sich aus dem Glauben an Gott ergibt. Also erst glaube ich an Gott und der erzählt mir dann, was gut und was böse ist. Oder um diesem Gott zu gefallen, tue ich bestimmte Dinge und halte andere für Gott entgegengesetzt. Wenn ich also frage, was sind die Voraussetzungen, um überhaupt an Gott zu glauben und dann über Moral rede, dann scheint das etwas zu sein, was die Reihenfolge einfach umdreht. Muss ich nicht erst über Gott reden? Und muss ich nicht erst an einen Gott glauben, damit ich dann ihm gehorche und sage, das ist gut, und wenn ich ihm nicht gehorche, ist das böse? Das ist natürlich allgemein verbreitet und so werden auch in den Medien die katholische Kirche und der katholische Glaube dargestellt. Man könnte meinen, wenn man in den Medien über die Kirche liest, dass der katholische Glaube im Grunde nur aus Geboten, Vorschriften und dann eben vor allem Moral besteht. Wenn man dann allerdings in diese Gottesdienste geht, die katholischen, und dort zum Beispiel den Predigten lauscht, vorausgesetzt sind einigermaßen gute Predigten, dann hat man eigentlich den gegenteiligen Eindruck. Fast gar nicht wird dort von Geboten oder Moral, geschweige denn Sexualmoral, gesprochen. Und wenn einmal von Geboten und Vorschriften die Rede ist, dann wird meistens betont, wie unwichtig diese für den wahren Glauben seien. Und das ist richtig so. Das entspricht zwar nicht dem, was wir vermuten, aber tatsächlich sind die großen und wichtigsten und ersten Themen unseres Glaubens die Erzählungen von Gott, von Gottes Liebe, die dann zur Menschwerdung führt, von der Erlösung des Menschen durch Tod und Kreuz, durch Jesus Christus, von der Verheißung an den Menschen durch die Auferstehung und von der Einladung, an Gottes ewigem Leben teilzuhaben. Nur, welche Rolle spielt denn dabei die Moral? Spielt sie überhaupt noch eine Rolle? Und darum geht es in diesem Vortrag. Es gibt nämlich ein Missverständnis bezüglich der Moral. In einer Radiosprechstunde des Deutschlandfunks, den ich des Öfteren auch mal beim Autofahren höre, da war zur Fragen von Ehe und Partnerschaft in einer Sendung eine Paartherapeutin eingeladen und es fiel der denkwürdige Satz dieser Paartherapeutin, eine offene Partnerschaft ist nicht etwa aus moralischen Gründen abzulehnen, sondern vielmehr, weil sie durchaus Schaden anrichten könne. Aha, Moral, das ist also ein überkommenes Wertesystem. Das wird den Menschen auferlegt. Aber was zum Glück führt oder eher Leid bereitet, für mich oder für andere oder sowohl als auch, das hat in der Aussage der Paartherapeutin des Deutschlandfunks nicht in erster Linie etwas mit Moral zu tun, sondern mit Erkenntnis, gesundem Menschenverstand und Rücksichtsnahme. Und in diesem verkehrten Sinn wäre Moral eine religiöse Sache. Ich habe keine Ahnung, warum die Gebote so aussehen und beschaffen sind. Ich übernehme sie letztlich, weil sie zu einer Religion dazugehören und dieser Religion ich angehöre. Aus welchen Gründen auch immer. Aber in diesem Sinn ist Moral etwas zutiefst Unchristliches. Es gibt nämlich jetzt ein richtiges Verständnis der Moral. Denn Moral ist in ihrem recht verstandenen Sinne kein übernommenes Wertesystem, das ich einfach nur deswegen übernehme, weil ich zu der Religion gehöre und die hat nun mal dieses System, keiner weiß warum und sie weiß wahrscheinlich selber auch nicht genau warum, sondern Moral in einem richtigen verstandenen Sinne ist die Frucht von Erkenntnis, von gesundem Menschenverstand und von Rücksichtsnahme. Sie ist also eigentlich der Religion vorgeordnet. Ich entdecke an einer Moral, die ich nicht habe, weil ich religiös bin, dass ich schuldbeladen bin und suche jetzt eine Religion, in der ich Erlösung finde. Ich würde ja niemals in eine Religion beitreten, in der ich durch meinen Beitritt überhaupt erst einmal Schuld annehmen muss, um dann von dieser Religion erlöst zu werden. Das wäre ja in sich ein Zirkelschluss. Also, eine gute christliche Moral besteht eben nicht aus einer freischwebenden Gebotssammlung, sondern aus der Erkenntnis, was es ist, das letztlich zum wahren Glück führt. Und eben aus dem gesunden Menschenverstand, der mir zeigt, was davon auch machbar ist. Und dann schließlich aus einer guten Portion von Rücksichtsnahme, die nicht nur mein Wohlergehen, sondern auch das der anderen Menschen im Blick hat. Ein moralisch denkender Mensch versucht zunächst zu erkennen, wie die Wirklichkeit beschaffen ist und welche Handlungen dieser Wirklichkeit am ehesten gerecht werden. Dabei geht es nicht zuerst darum, Regeln und Gebote aufzustellen, sondern herauszufinden, was gut ist, welcher Zustand gut ist und welcher Weg dorthin führt und welche Schritte dazu unternommen werden müssen. Dabei bleibt der Moraltheologe zunächst rein beschreibend. Er stellt fest, welche Handlungen dem Wesen des Menschen entgegengesetzt sind und welche dem Menschen entsprechen und welche mehr oder weniger unentschieden irgendwo dazwischen anzusiedeln sind. Von Geboten, Verboten und vor allem von Strafen ist hier noch nicht im geringsten die Rede. Allerdings, die Religion spielt schon eine Rolle. Es geht also nicht darum, den Menschen durch Belohnung, Strafe, Gebot oder Verbot ein Verhalten anzuerziehen oder aufzuzwingen, sondern zu fragen, was gut ist. Und deshalb kann man über diese Erkenntnisse eifrig und gewissenhaft diskutieren. Und Moraltheologie ist also von ihrem Wesen her nicht das Ende einer Diskussion, sondern die geführte Diskussion. Eine moraltheologische Argumentation hat als Ziel nicht das Verbot einer Handlung, sondern die Erkenntnis, was angesichts der Wirklichkeit Glück fördert oder Leid verhindert. Und in diesem Sinne ist Moraltheologie im Grunde nicht Theologie, sondern Philosophie. Also das natürliche Nachdenken eines jeden Menschen über die Qualität seiner Handlungen. Das Theologische daran ist nicht, dass Gott oder die Kirche das Nachdenken über die Wirklichkeit beendet, indem er einfach ein Gebot erlässt. Die religiöse Bedeutung der Moral ersetzt also nicht die allgemeine Moralfindung, sondern ist ihr, und das werde ich jetzt gleich in drei verschiedenen Schritten deutlich machen, einmal vorgeschaltet, dann begleitet sie diese Moralfindung und sie ist ihr nachgeordnet. Also erst einmal vorgeschaltet, im Gegensatz zu einer materialistischen Moral, falls es so etwas überhaupt geben kann. Nehmen wir Christen die Realität umfassender wahr. Zur Erkenntnis der Wirklichkeit gehört für uns nämlich auch die unsichtbare Wirklichkeit, die geistige Wirklichkeit, die immaterielle Wirklichkeit, also zum Beispiel die Seele, die Frage nach der Unsterblichkeit, Engel und Gott und der Himmel. Abgesehen von einem solch erweiterten Realitätsbegriff bleibt das restliche Vorgehen der Moralfindung vollkommen unverändert. Immer noch fragen wir uns, wie wir angesichts dieser eben nicht reduzierten Wirklichkeit des Menschen glücklich werden, das Leid vermeiden oder vermindern können. Die religiöse Bedeutung, die Theologie, ist aber auch begleitend bei der Moralfindung. Haben wir erkannt, wie die Wirklichkeit beschaffen ist und was zu tun ist, um im Einklang mit dieser Realität dann das Glück auch zu finden, bleibt noch die Frage, ob das überhaupt möglich ist, also grundsätzlich möglich aufgrund der verzwickten Zusammenhänge in dieser Welt oder ob es mir oder dir persönlich möglich ist, aufgrund meiner oder deiner begrenzten Kräfte und der mangelnden Übung, die wir haben. Auch hier kommt der Christ zu einer vielleicht veränderten Sicht, weil er nicht nur die Handlungen des Menschen in Betracht zieht, sondern auch die Schritte, die Gott unternimmt, um uns das Glück zu ermöglichen. Und die Kräfte, die er uns verleiht, wenn wir gut sein wollen, ob zum Beispiel der Weltfriede eine feine Sache ist oder nicht, ist keine religiöse Frage. Ob meine kleinen Taten dazu aber etwas beitragen können und ob meine Kräfte ausreichen, das auch durchzuhalten, das ist durchaus abhängig von meiner religiösen Überzeugung. Und im dritten ist die Theologie in der Moralfindung auch nachgeschaltet. Also, wer moralisch lebt, der hat kurz- oder mittelfristig nicht unbedingt Vorteile durch sein Verhalten. Ehrlichkeit zahlt sich nicht immer aus. Wer nicht lügen und betrügen will, hat manchmal, je nachdem in welchen Bereichen, weniger Karrierechancen. Aber auch im Privaten, in Beziehungsfragen und in der Familie sind konsequent moralisch lebende Menschen nicht immer die Gewinner. Kant, Immanuel Kant, der große Philosoph, hat deshalb einen Ausgleich durch einen ewigen Richter im ewigen Leben postuliert, also vorausgesetzt. Ging davon aus, das muss so sein. Wir Christen wissen von der Zusage dieses Gottes. Derjenige, der uneigennützig gut handelt, wird nicht leer ausgehen. Es lohnt sich langfristig immer, das als gut Erkannte auch zu tun. Und das nicht nur im Hinblick auf das kommende Leben. Bevor wir uns näher damit beschäftigen, wie denn so eine Moralfindung vor sich gehen kann, möchte ich allerdings erst einmal den Begriff Gut, den zentralen Begriff der Moralphilosophie oder der Moral schlechthin, ein wenig beleuchten. Denn genauso wie wir den Begriff Glauben in der Fundamentaltheologie auch erst einmal näher beleuchten mussten, was das ist, müssen wir dieses Zentrum ein bisschen eingrenzen. Wenn es nämlich darum geht, was denn getan werden kann oder was man lieber unterlassen sollte, dann hängt eine solche Überzeugung davon ab, welches Ziel erreicht werden soll. Ich kann also fragen, ob eine bestimmte Strategie, zum Beispiel die Wahrheit zu verschweigen, zum gewünschten Ziel führt. In diesem Fall würde ich also als gut bezeichnen, was die richtige Wahl der Mittel im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel angeht. Zum Beispiel ist es hilfreich, alle Armeen dieser Welt abzuschaffen, wenn ich einen umfassenden Weltfrieden erreichen möchte. Ich habe ein Ziel, den Weltfrieden, und ist die Abschaffung der Armeen das geeignete, also das gute Mittel, um dahin zu kommen. Ich könnte mir aber auch die Frage stellen, ob ein bestimmtes Ziel überhaupt erstrebenswert ist. Manche sparen alles, was sie haben, für ein super teures Auto, andere für eine Urlaubsreise zum Mond und wieder andere für den Bau eines Krankenhauses in Afrika. Was davon ist gut? Was ist besser? Ich stelle also nicht die Frage nach den richtigen Mitteln, sondern nach der Wahl des Zieles. Wobei ich damit immer auch verbinde, dass es für Menschen verschiedene letzte Ziele geben kann und andere sind dem vorgeordnet. Und unabhängig davon kann eine Handlung aber auch in sich gut sein. Das Leben eines Menschen zu retten ist zum Beispiel nicht nur gut im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel, also die Erhaltung der menschlichen Art oder die Erlangung der Lebensrettermedaille in Gold, sondern einfach eine gute Tat. Selbst dann, wenn der Gerettete sich nachher als Serienmörder entpuppt. Gut war an dieser Handlung nicht Ziel und auch nicht Mittel, sondern gut war die Haltung des Handelnden. Sie hat die Tat zu einer in sich guten Tat werden lassen. In einem kleinen Büchlein von Robert Spähmann zu den Grundbegriffen der Moral gibt es dazu ein einleuchtendes Beispiel. Maximilian Kolbe hat im Konzentrationslager Auschwitz anstelle eines Familienvaters die Todesstrafe auf sich genommen und starb 14 Tage später im Hungerbunker. Nun wird sicherlich keiner behaupten wollen, dass dieses eine zwar für den Familienvater gute Tat war, aber für Maximilian Kolbe dagegen eine schlechte, denn er musste ja sterben. Vielmehr wird die Tat sinnvollerweise nur mit an sich gut bewertet. Maximilian Kolbe hat sie auch nicht getan, aber im Hinblick auf ein anderes Ziel, also er wollte in den Himmel kommen oder er wollte möglichst schnell sterben in diesem KZ, sondern er hat sie deswegen gewählt, diese Tat, weil sie in sich gut gewesen ist. Nun gibt es verschiedene Konzepte der Moral, die beschreiben, wie man zur Bestimmung von Gut und Böse gelangt. So gibt es zum Beispiel Theoretiker, die behaupten, dass Gut und Böse immer relativ seien. Was des einen freut, ist des anderen Leid. So ist es gut für den Dieb, reiche Beute zu machen und schlecht für den Bestohlenen, der nun ärmer ist als zuvor. Solche Philosophen nennen wir Relativisten. Gut und Böse sei immer relativ, je nachdem, aus welcher Sicht man schaut. Wir können, es gibt noch weitere Konzepte, nicht alle diskutieren, dafür fehlt hier die Zeit. Also, deswegen ein bisschen hoppla hopp, gegen den Relativismus lässt sich argumentativ nämlich nur schwer angehen. Die Erfahrung des Menschen ist allerdings ein wichtiges Gegenargument. Wenn jemand sein Leben riskiert und verliert, um jemand anderem das Leben zu retten, so sagen wir ja nicht, dass die Handlung für den Geretteten gut, aber aus der Sicht des Retters böse war. Wir haben also eine Grunderkenntnis der Moral, die sagt, das ist nicht alles relativ. Es gibt etwas, das ist objektiv gut. Andere, und die sind nun der gleichen Meinung, dass also alles relativ sei, gehen aber davon aus, dass es einen Gesetzgeber gibt. Und der legt fest, was gut und böse ist, weil es der Einzelne ja jeweils anders sehen könnte. Wenn also Diebstahl unabhängig von Kultur und Gesetz weder gut noch böse ist, sondern erst durch einen Gesetzgeber dazu erklärt werden muss, also das ist nicht erlaubt und deswegen ist es böse, sprechen wir von Positivismus. Das hat nichts mit positiv und negativ zu tun. Der Begriff Positivismus leitet sich vom lateinischen ponere, setzen, stellen, legen ab. Der Positivist glaubt also, dass nur das gut und böse ist, was von einer entsprechenden Autorität festgelegt, festgesetzt oder als Gesetz aufgestellt wird. Positivisten sind im Grunde auch Relativisten, sind sehr schwer mit Argumenten zu überzeugen, weil sie im Grunde gar nicht argumentieren. Es ist egal, wie viele Argumente für oder gegen eine moralische Ansicht sprechen, entscheidend ist allein, ob etwas verboten oder erlaubt ist. Punkt. Und weiter diskutieren sie nicht. Deshalb ist diese Theorie bei Fundamentalisten sehr beliebt. Und bei ein wenig, sag ich das mal so, unterbelichteten Zeitgenossen, die sich das selber denken, gar nicht erst angewöhnt haben. Wo steht, dass es verboten ist? Also, braucht man nicht denken. Relativisten und Positivisten scheinen einander zwar entgegengesetzt zu sein, während der Positivist ständig nach den Vorschriften fragt, überlässt der Relativist die Frage nach Gut und Böse dem Geschmack des Einzelnen. Dennoch ist beiden gemeinsam, dass sie eine Diskussion über die Wirklichkeit mit dem gesunden Menschenverstand für unnötig halten. Sie glauben nicht, dass es so etwas wie Gut und Böse in der Wirklichkeit und über alle Zeiten hinweg existiert, also braucht man auch gar nicht darüber diskutieren. Andere wiederum glauben schon, dass es gute und schlechte Taten unabhängig von Gesetz und Geschmack gibt. Und zwar, indem sie auf die Folgen einer Tat schauen. Die Handlung selber ist eben nur eine Handlung. Aber sie wird gut oder böse, gewünscht oder zu vermeiden, durch die eher positiven oder negativen Folgen. Dieses moralische Konzept nennt sich Utilitarismus, vom lateinischen Utilitas, der Nutzen. Manche nennen dieses Konzept auch teleologische Moral, vom griechischen Telos, das Ziel. Die Handlung erhält also ihren moralischen Wert durch das Ziel, auf das sie gerichtet ist. Dieses Ziel soll bestenfalls für alle von der Handlung Betroffenen optimal sein. Das Problem dieser Richtung der Moralphilosophie besteht in der Einschätzung, wann eine Folge optimal ist und ob man unerwünschte Folgen gegen die gewünschten Folgen aufrechnen darf. Ob die Anzahl der positiven Folgen oder die Qualität entscheidend ist. Ob damit alle Folgen gemeint sind, die eine Handlung jemals haben wird, oder nur die vorhersehbaren oder die unmittelbaren und so weiter. Peter Singer zum Beispiel meint, dass man nur die Präferenzen der Betroffenen gegeneinander rechnen darf. Also das, was ein unmittelbares Interesse des Betroffenen ist, sagt Peter Singer. Und der schließt daraus, dass Kleinkinder und Schnecken getötet werden dürfen, da sie eigentlich keine anderen Präferenzen haben, also Pläne, berechtigten Interessen, als schmerzfrei leben zu wollen. An dieser Stelle möchte ich diese These von Peter Singer, die Gott sei Dank von der Moralphilosophie als menschenverachtend erkannt wird, nicht weiter diskutieren. Das muss an anderer Stelle erfolgen. Neben diesen grundlegenden Konzepten gibt es noch weitere moralische Strategien, meist als Variationen zu den genannten, die alle etwas gemeinsam haben. In bestimmten Bereichen haben sie durchaus ihre Gültigkeit. Aber sie taugen nicht zu einer allgemeinen Moral. So ist die Regelung des Straßenverkehrs weitestgehend positivistisch. Gut und böse handelt jeweils der, der sich an die Regeln hält oder sie verletzt. Linksfahren ist ja nicht an sich von übel. Die Briten sind deshalb ja auch keine schlechteren Menschen oder Autofahrer. Dennoch ist es böse, vorsätzlich in Deutschland links zu fahren, weil es so festgelegt ist. Tatsächlich sind zahlreiche Gebote und Gesetze nur kulturbedingt, so zum Beispiel das Tragen bestimmter Kleidung in der Öffentlichkeit oder die Definition dessen, was als Beleidigung angesehen wird. Zudem sind die meisten unserer alltäglichen Entscheidungen moralisch auch irrelevant. Ob ich nun links oder rechts um den Baum herumgehe, ist weder von Übel noch von Nutzen. Vermutlich ist auch die Frage, ob ich das Ei an der spitzen oder der runden Seite aufschlage, moralisch gleichgültig. Das mag jeder so machen, wie er lustig ist. Ebenfalls gilt, dass ich bei folgenreichen Entscheidungen die Konsequenzen bedenke und versuche, sie gegeneinander abzuwägen. Also dann bin ich Utilitarist. Ob ich mein Geld für einen Urlaub verwende oder damit das Studium meines Kindes finanzieren möchte, das eventuell gar nicht studieren will, dafür aber meine Frau dringend Urlaub braucht, ich aber gerade jetzt in der Firma nicht fehlen kann und so weiter, alles das werde ich selbstverständlich utilitaristisch bedenken, wenn ich mich entscheide. Wenn möglich, werde ich so handeln, dass die Folgen für möglichst viele Menschen, für mich, mein Kind, meine Frau und meine Firma, angenehm und wünschenswert sind. Aber selbst in den Bereichen, in denen wir zunächst positivistisch oder relativistisch oder utilitaristisch denken und handeln, setzt uns, und da kommt es jetzt drauf an, eine allgemeine Moral Grenzen. Ob ich links oder rechts fahre im Straßenverkehr, das regelt der Gesetzgeber. Und der entscheidet, was daran gut oder schlecht ist, das Links- oder das Rechtsfahren. Aber im Straßenverkehr gibt es nicht nur die Gesetze, die regeln, wo ich fahre, sondern auch, wie schnell ich fahren darf. Es dürfte durchaus leichtsinnig oder gar verwerflich sein, mit der erlaubten Geschwindigkeit in eine Schafsherde oder eine Menschengruppe hineinzufahren. Und auch wenn es meine ganz persönliche moralische Entscheidung ist, wie ich mich kleide, kann es unmoralisch sein, auf einem schwarzafrikanischen Beerdigungscafé in der Kleidung des Ku Klux Klan zu erscheinen. Es ist also nicht alles relativ und auch nicht alles einfach nur durch den Gesetzgeber festgelegt. Und auch der Utilitarist hat seine Grenzen, zahlreiche Grenzen. So darf ich den im Wartezimmer eines Arztes sitzenden Ehemann, einer Patientin, nicht einfach töten und seine Organe in 22 dem Tod geweihten Personen verpflanzen, selbst wenn ich nur einen Menschen töte, nämlich diesen armen Ehemann dort, und dafür 22 anderen das Leben rette. Und auch dann nicht, wenn der nette Ehemann sich dazu freiwillig bereit erklärt. Ebenfalls darf ich nicht auf die Experten hören, die mir sagen, dass ich während einer Versuchsreihe einen anderen Menschen ruhig quälen dürfte. Ich würde damit die Wissenschaft enorm voranbringen. Ich darf keinen Menschen quälen. Und selbst Experten, die mehr Folgen überblicken, als ich es tue, entbinden mich nicht von dieser meiner Verantwortung. Auch einem Erpresser, der von mir einen Mord an einen Unschuldigen fordert, darf ich nicht nachgeben, auch dann nicht, wenn er droht, ansonsten den Mord selbst zu begehen und darüber hinaus noch zahlreiche weitere. Es lassen sich noch viele weitere Beispiele finden, wo man einfach nicht zählen muss, was sind die überwiegenden Folgen. Und wo man nicht gegeneinander halten kann, dass viel Schlimmeres passiert, wenn ich doch bloß das kleine bisschen tue. Jedes vorläufige moralische Konzept kommt an eine absolute Grenze, die wir das Naturrecht nennen. Diesen Begriff sollten wir uns merken, weil das Naturrecht gilt für alle Menschen, zu allen Zeiten und in allen Kulturen und setzt dann eben den anderen, lokalen, zeitbedingten Bräuchen eine moralische Grenze. So ist zu keiner Zeit Vergewaltigung erlaubt oder gut, Mord oder Folter, selbst wenn es die Mehrheit einer Gesellschaft praktiziert oder es die Gesetze eines Staates erlauben. In diesem Fall müsste man, wenn es so einen Staat gibt, von einem Unrechtsstaat sprechen. Ein Teil dieses Naturrechts findet sich in den Menschenrechten wieder, die gerade deshalb formuliert worden sind, weil kein Staat sie durch Gesetze außer Kraft setzen kann. Das richtet sich gegen den Positivismus. Man kann keine Gesetze gegen das Naturrecht erlassen. Oder auch nicht durch persönliche Vorlieben außer Kraft gesetzt werden darf. Das richtet sich gegen den Relativismus. Oder auch nicht in besonderen Notlagen darf es zur Erlaubnis von Vergewaltigung, Mord oder Folter kommen. Und das richtet sich gegen den Utilitarismus. Die Menschenrechte gelten immer und überall und für jeden Menschen zu jeder Zeit. Dieses Naturrecht, das moralische Erkennen der Wirklichkeit, das wollen wir noch ein wenig näher beleuchten. Denn dieses naturrechtliche Konzept behauptet nun nicht, dass Gut und Böse natürliche Eigenschaften der Wirklichkeit sind, die man entdecken kann, wie man zum Beispiel Mikroorganismen entdeckt. Moral bleibt eine Beurteilung, die nur dem Menschen gelingen kann. Tiere sind in diesem Sinne nicht moralisch. Das heißt, sie unterscheiden nicht zwischen Gut und Böse. Ebenso wenig tun das Naturereignisse wie Erdbeben oder Überschwemmungen oder Eiszeiten. Nein, letztlich sind nur die Handlungen der Menschen gut und böse, und zwar in den Augen der Menschen. Die Grenzen dessen, was wir tun dürfen, werden von den Menschen erkannt. Wohlgemerkt nicht gemacht und nicht festgelegt, auch nicht nur gefühlt, sondern erkannt, weil die Menschen die eigene Natur vorgegeben ist und er entweder im Einklang mit ihr handeln kann oder im Widerstreit dazu. So ist der Mensch ein Wesen, das eine Sprache besitzt, die wahrheitsfähig ist. Aus dem Wesen der Sprache und der Bedeutung der Wahrheit für den Menschen ergibt sich das Verbot der Lüge. Weder das siebte Gebot der Bibel noch eine Übereinkunft von Menschen macht eine Lüge zur Untat, sondern das Wesen der Sprache und des Menschen lässt eine Handlung, die sich gegen sie richtet, zu einer sinnwidrigen Handlung werden. Nicht aufgrund von Geboten wird die Sexualität zu einer Sprache der Liebe und der Beziehung, sondern aufgrund der menschlichen Natur. Wer sich also sexueller Mittel bedient, um Macht auszuüben und Unterwerfung einzufordern, verstößt nicht gegen ein kulturelles Gesetz irgendeiner Religion, eines Staates oder von irgendwelchen anderen Personen lassen, sondern gegen die Würde der Person. Und nicht aufgrund von staatlicher Übereinkunft ist die Folter, die einen Menschen zu einer Handlung zwingen will, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sondern weil die Würde des Menschen in der Freiheit seiner Person begründet ist. Wer dem Menschen seine innere Freiheit zerstört oder es auch nur versucht, versündigt sich immer am Menschen. Natürlich, das Naturrechtskonzept bedarf der ständigen Diskussion und der Vertiefung. Und manche lehnen es deshalb ab, weil es innerhalb dieses Konzepts unterschiedliche Ansichten und auch verschiedene Richtungen und Schulen gibt. Da ist es natürlich einfacher, dem Positivismus zu folgen, solange man in einem Land lebt und die Gesetze dort widerspruchsfrei sind. Aber erstens ist kein einziges moralisches System so homogen, dass es nicht auch unterschiedliche Vertreter gibt. Und zweitens ist ja auch in der Mathematik das Phänomen, dass trotz einheitlicher Logik verschiedene Personen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Zumindest an meiner Schule passiert das in Mathearbeiten regelmäßig, mit schon fast statistischer Sicherheit. Also, es ist kein Grund, dass Leute zu verschiedenen Ansichten kommen, an der Eindeutigkeit der Mathematik oder der Moral zu zweifeln. Ich möchte hier anhand weniger, aber hoffentlich ein paar aussagekräftiger Beispiele die Anwendung des bisher Gesagten aufzeigen. Besonders brisant wird eine moralische Entscheidung, wenn zwischen genau zwei Möglichkeiten entschieden werden muss, die klassische Dilemmasituation. Und dabei kann es sein, dass beide Möglichkeiten sehr erstrebenswert sind, aber nur eine davon realisiert werden kann. Noch bedrängender ist es, wenn zwei Übel gegeneinander abgewogen werden müssen. In diese Dilemmasituation gerät jeder Mensch, immer wieder, ob in mehr oder weniger banalen Alltagssituationen oder aber in tragischen Lebensentscheidungen. Vielleicht liegt hierin sogar das Grundanliegen der Moral, die dann um Rat gefragt wird. Welche Möglichkeiten dann darf, soll oder muss ich wählen? Und welche eben nicht? Gehe ich heute zum Friseur oder bringe ich mein Auto zur Reparatur? Für beides habe ich heute nicht genug Zeit. Kaufe ich mir eine Eigentumswohnung oder wohne ich lieber zur Miete? Beides hat Vorteile. Aber ich kann nicht beides zugleich erreichen. Enttäusche ich einen alten Freund, der mich auf einen Besuch eingeladen hat und gehe früh ins Bett und schlafe endlich mal aus? Oder ist es besser, übermüdet beim Freund aufzutauchen, anstatt wegen des schlechten Gewissens sowieso nicht einschlafen zu können? Solche Entscheidungen sind drängend und können unsere Nerven ganz schön strapazieren. Moralphilosophische Konzepte helfen hier nur bedingt weiter, weil die Alternativen in dem Grad ihrer Pflicht oder Güte nicht so einzuschätzen sind, dass wir sie gegeneinander ausrechnen können. Auch die Moraltheologie hilft hier nicht in jedem Fall weiter. Zu einer wirklichen moralischen Frage wird ein solches Dilemma erst, wenn es eine eindeutige Pflicht oder ein absolutes Verbot gibt, eine der beiden Möglichkeiten zu wählen. Also ein absolutes Verbot steht vielleicht der lang ersehnte Urlaub gegen die Geburt eines Kindes. Eine Abtreibung ermöglicht den Urlaub. Die Geburt des Kindes dagegen verhindert die dringende, benötigte Erholung. Für uns Christen ist klar, die Tötung eines unschuldigen Kindes ist niemals erlaubt. Wobei, es gilt nicht nur für Christen. Das ist eben die Moralphilosophie. Eine eindeutige Pflicht wäre dann, ich könnte bei einem Spaziergang dem im See Ertrinkenden zu Hilfe eilen oder lieber auf meine Kinder am Ufer aufpassen, die sich eventuell ängstigen könnten, falls ich ebenfalls in den See springe. Okay, die Rettung eines Ertrinkenden ist eine unbedingte Pflicht. Dabei gibt es aber bemerkenswert eine Ungleichheit zwischen Verbot und Pflicht. Von einem absoluten Verbot gibt es keine Ausnahmen. Es gilt immer. Aber gute Taten, zu denen ich verpflichtet bin, sind nicht immer und unter allen Umständen gut. Es gibt durchaus Situationen, in denen eine Tat, die unter bestimmten Umständen von mir gefordert ist, unter anderen Umständen besser unterlassen wird. So bin ich, in dem Beispiel verbleibend, verpflichtet, den Ertrinkenden zu retten, wenn ich mir nur eben Sorgen um meine möglichen Albträume meiner Kinder mache. Wenn ich aber selber an einer Herzschwäche leide und zudem ein anderer bereits in die Fluten steigt, wäre die versuchte Rettung aus dem See eher unbedachtes Heldentum und Leichtsinn. Die Unterscheidung, ob es sich um eine Wahl zwischen zwei Gütern oder zwei Übeln handelt, ist manchmal nur theoretisch, denn der Verzicht auf das nicht gewählte Gut kann sehr wohl ein enormes Übel sein. Falls zum Beispiel auf der einen Seite ein unbedingtes Verbot steht und auf der anderen Seite eine eindeutige Pflicht, so hat aber das absolute Verbot einer in sich schlechten Handlung immer Vorrang. Falls zum Beispiel ein Terrorist deine Familie kidnappt und droht, sie zu ermorden, es sei denn, du begehst deinerseits einen Mordanschlag auf den Präsidenten, dann scheint Leben gegen Leben zu stehen. Das würde der Utilitarist zumindest so sehen. Allerdings darf nicht nur auf das Ergebnis geschaut werden. Wie viele Menschen sterben, je nachdem, wie ich mich entscheide, und dann zähle ich und rechne gegeneinander. Wer Pflicht und Verbot richtig gegeneinander abwägt, kommt zu einer zwar höchst tragischen, aber eindeutigen Entscheidung. Du darfst niemals einen unschuldigen Menschen direkt töten. Eine Ermordung der Kanzlerin oder des Präsidenten kommt also nicht in Frage. Die Ermordung deiner Familie dagegen ist nicht deine Tat und nicht deine Schuld, sondern die Tat eines anderen und dessen Schuld. Das ist tragisch, aber es ist eindeutig. Es gibt sie, die echte Tragik. Egal, was ich von den sich mir bietenden Optionen wähle, es gibt Situationen, in denen wird es immer schrecklich. Ein erschütterndes Beispiel bietet der Kurzspielfilm Must. Brücke, in der ein Brückenwärter vor der Wahl steht, eine Eisenbahnbrücke herabzulassen und dadurch seinen Sohn zu töten, der beim Spielen in das Räderwerk der Brücke gefallen ist, oder die Brücke oben zu lassen und dadurch den herannahenden, vollbesetzten Zug entgleisen zu lassen. Das ist tragisch. Ebenso dramatisch ist die Not der Menschen in einem überfüllten Rettungsboot. Angesichts eines Schiffsunglückes auf hoher See werden weitere Passagiere aufgenommen, wird das kleine Rettungsboot sinken und alle ertrinken. Wehrt man dagegen weitere Hilfesuchende ab, so liefert man diese dem Tod aus. Und nicht alle Fälle lassen sich lösen. Vielleicht nur aufgrund des beschränkten Raumes in diesem Vortrag, vielleicht aber auch grundsätzlich nicht. Selbst wenn wir eine Bewertung der Optionen vornehmen können, lässt sich die Dramatik einer solchen Situation kaum mildern. Der Brückenwärter wird, egal wie er sich entscheidet, ein Leben lang Schreckliches vor Augen haben. Und ebenso die Überlebenden des Schiffsunglückes, die auf Kosten anderer gerettet wurden. Aber zusätzlich zu einer traumatischen Belastung muss nicht unbedingt auch noch die Schuld kommen. Ein Dilemma, in dem ich auf jeden Fall schuldig werde, egal wie ich mich entscheide, gibt es nicht. Nicht aus christlicher Sicht. Ich kann oft dem Leid oder dem Unglück nicht ausweichen, aber ich muss niemals schuldig werden. Es gibt aber sehr wohl Dilemmas, die mich, egal wie ich mich entscheide, zu einem gebrochenen Menschen machen können. Die Tragik solcher Situationen liegt nicht in der unausweichlichen Schuld, sondern in der unausweichlichen Katastrophe. Kommen wir zurück zu der anfangs gestellten Frage, in welchem Zusammenhang jetzt Moral und Religion stehen. Natürlich, es gibt moralische Vorstellungen, die nur innerhalb einer Religion gelten. Wie zum Beispiel die Fastenregelung oder der Festtagskalender oder ein Bilderverbot. In der katholischen Kirche sind das darüber hinaus die Zölibatsregelung, liturgische Vorschriften und religiöse Pflichten, wie zum Beispiel in den 5 Kirchengeboten festgehalten. Ein großer Teil des CEC, des Codex Iuris Canonici, also des Kirchenrechtes, gilt nur für Mitglieder der katholischen Kirche. Ja, sogar nur für Mitglieder der lateinischen katholischen Kirche und eben nicht für die griechischen, serbischen oder russisch-katholischen Konfessionen. Auch die 10 Gebote sind nicht allesamt allgemeingültig. Die ersten 3 Gebote, sollst keine anderen Götter haben, keinen Missbrauch des Gottesnamens zulassen und den Sabbat halten, sind nur für die abrahamitischen Religionen verpflichtend, also für die Juden, die Christen und den Islam. Selbstverständlich darf ein Hindu auch weiterhin mehrere Götter verehren. Und ein Atheist eventuell keinen. Das schließt ein, dass die religiösen Eigenheiten von Mitgliedern anderer Religionen respektiert und unter Umständen sogar geschützt werden sollten, solange nicht, zum Beispiel durch religiösen Fanatismus, die Rechte anderer eingeschränkt werden. Jeder Staat hat also nicht deshalb religiöse Gebote oder moralische Vorstellungen in eigene staatliche Gesetze zu überführen, weil eine Religion sie auf Gott zurückführt. Der Staatsmann ist vielmehr verpflichtet, selbst die 10 Gebote auf das zu befragen, was vom Staat garantiert werden muss. Dabei darf man dann aber nicht übersehen, dass im Gegensatz zu den rein kirchlichen Geboten wiederum andere Gebote, die zwar von den Kirchen vertreten werden, einen allgemeingültigen Anspruch haben. So ist das Verbot der Abtreibung nicht auf eine religiöse Vorstellung zurückzuführen, sondern auf das Naturrecht. Und das gilt für alle Menschen. In einer solchen Behauptung liegt natürlich viel Konfliktpotenzial, denn nicht-religiöse Menschen sind oft auch Agnostiker, Atheisten oder gar Materialisten. Und eine materialistische Moral, ich wiederhole, soweit es sie geben kann, kommt zu allen möglichen Ergebnissen. Darunter sind die meisten nicht sonderlich hilfreich. Besonders viel Zündstoff liegt in dem Anspruch der katholischen Kirche, dass ihre Sexualmoral ebenfalls kein katholisches Sondergut ist, sondern ebenso wie das Tötungsverbot vom Naturrecht ausgeht. Das muss man natürlich begründen. Und darin liegt die Aufgabe der katholischen Vertreter des Naturrechts. Die katholische Sexualmoral darf aber auch nicht alleine deshalb abgelehnt werden, weil sie in religiösen Kreisen gelebt wird. Vor allem ist eine gesetzliche Verordnung, die diese Sexualmoral im Namen der Toleranz auf den religiösen Raum beschränkt und sich dann einer Argumentation entzieht, selbst intolerant. Es ist eine mitunter mühsame Pflicht der Laizisten, sich den Argumentationen der Naturrechtsphilosophen zu stellen und sich ihnen nicht zu entziehen, mit dem lapidaren Hinweis, jeder möge doch das tun, was er für richtig hält. Das wäre die Aufhebung des Naturrechts. Und vornehmlich ist die Moraltheologie weiterhin beschreibend. Sie begründet und behauptet, dass bestimmte Handlungen gefordert und andere wiederum zu unterlassen seien. Es ist zunächst die Aufgabe des Staates und nicht der Religion, die Fehlhandlungen entsprechend zu sanktionieren, also zu bestrafen, um das Verhalten der Menschen dadurch zu lenken. Eine solche Trennung von Staat und Religion ist allerdings neu, relativ in Augen der Geschichtslehrer, und wäre noch vor 250 Jahren auf Unverständnis gestoßen. Bis heute denken zum Beispiel die Pius-Brüder immer noch in einer Einheit von Staat und Religion. Und der Religion obliegt heutzutage aber die Aufgabe, durch Argumente, Predigt und Beispiel zur Lenkung, Bildung und Erziehung der Menschen beizutragen. Und ihre Strafen bestehen eigentlich maximal darin, dass Mitglieder der Religion ihre religiösen Pflichten verlieren und aus der Religion ausgeschlossen werden können. Wie auch in der Erziehung allgemein, gelingt eine Pädagogik zwar am besten, wenn Verhaltensregeln erklärt und begründet werden. Aber selbst bei allerbester Begründung kommen weder Eltern, Lehrer noch Pädagogen ohne Sanktionen, also ohne Strafen aus. Es ist leider nur ein frommer Wunsch, dass Menschen sich so verhalten, wie sie es mit Hilfe ihrer Vernunft erkannt haben. Leider sind Menschen jeder Altersstufe und jeder Bildungsschicht oft genug unvernünftig, vor allem in ihren Taten. So ist der Ruf nach staatlicher Unterstützung der Kirche in ihrem Kampf gegen die Sünde zwar verständlich. Wahrscheinlich ist es aber dennoch ein Segen, dass die Kirche gezwungen ist, sich auf die Verkündigung zu beschränken und diese dann zu intensivieren. Gott sei Dank ist es der Kirche nicht mehr möglich, in ihren Reihen Strafen zu verhängen, die nach der Säkularisierung nur dem Staat zukommen. Wir haben zu Beginn des Vortrags davon gesprochen, dass es eine missverstandene Moral gibt, die glaubt, sie hätte nur eine religiöse Bedeutung. Und ansonsten, wer nicht religiös ist, hätte mit Moral nichts am Hut. Das ist natürlich falsch. Ich hoffe, das haben wir einigermaßen nachgewiesen. Jetzt könnte man allerdings die gegenteilige Auffassung haben und sagen, Moral hat mit Religion eigentlich nichts zu tun. Das ist allerdings auch nicht ganz richtig. Obwohl manche sagen, dass die Kirche im Gegensatz zum Staat die ultimative Strafandrohung hat. Eine unendliche Hölle als Strafe für die Verfehlung des Menschen hat der Staat eben nicht zu bieten. Und deswegen wären eigentlich nur religiöse Menschen auch wirklich moralisch. Sie hätten als einziger bis zum Schluss einen triftigen Grund, im Zweifelsfall ihr Leben zu riskieren. Aber dahinter steckt wieder ein modernes Zerrbild der Kirche. Und zwar der Gedanke, dass die Kirche und die Religion im Grunde nichts anderes tut, als mit der Hölle zu drohen und alle Menschen nur deswegen gut sind, weil sie unbedingt in den Himmel kommen wollen. Wie auch immer, jede derartige Karikatur der katholischen Kirche und auch der Moral fällt in sich zusammen, weil moralisches Verhalten eben gar keine Zugangsbedingung für den Himmel ist. Auch der richtige Glaube ist nicht die alleingültige Eintrittskarte fürs Paradies. Entscheidend sind vielmehr Gottesbeziehung, Sehnsucht nach Erbarmen, Vergebung, die ich gewähre und deswegen auch annehmen kann, und Erlösung, die jemand anderes für mich gewinnt. Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes und Vertrauen auf die Versöhnung erworben durch Jesus Christus am Kreuz. Im Himmel werden wir angesichts der Herrlichkeit Gottes vor allem gefragt, willst du das? Und nicht, wer sich moralisch wohl verhält, ist heilig. Ganz im Gegenteil. Charles Peguy hat einmal gesagt, das Gefährliche an der Moral sei, dass sie wie eine Schutzschicht gegen die Gnade wirke. Wenn aber nicht der, der alles oder möglichst vieles richtig gemacht hat, das ewige Leben gewinnt, sondern der, der gelernt hat, die Gnade Gottes anzunehmen, dann stellt sich die Frage, welche Rolle die Moral in der christlichen Religion spielt. Welchen Zweck erfüllt die Moraltheologie in der christlichen Religion? Nun, die Antwort ist überraschend. Keinen. Moral dient keinem Zweck. Moral ist schlicht eine Erkenntnis der Wirklichkeit. Wir fragen ja auch nicht, welchen Zweck die Erkenntnis oder das Gefühl oder der Verstand hat. Wir nehmen wahr, was existiert. Auch die Moral ist keine bloße Erfüllungsgehilfin für einen bestimmten Zweck. Weder dient sie dem Machterhalt der Kirche, noch dem Eintreten in die himmlische Herrlichkeit. Sie beschreibt schlicht, wie die Wirklichkeit beschaffen ist und wie eine Handlungsweise aussieht, die diese Realität berücksichtigt und in Freundschaft mit der Wirklichkeit bleibt. Unsere evangelikalen Freunde sind der Meinung, dass Moral und vor allem die 10 Gebote der Frustration des Menschen dienen, damit sie nach Erkennen des eigenen moralischen Unvermögens ihre Zuflucht bei Gott suchen. Wir Katholiken glauben, dass die 10 Gebote eine Art Ehevertrag zwischen Gott und seinem Volk darstellen, einem Bund. Gott verspricht, in Freundschaft mit seinem Volk zu bleiben, und sein Volk verspricht, in Freundschaft mit Gott und damit auch mit seiner Schöpfung und mit mir selbst zu leben. Auf diese Freundschaft kommt es an. Nennen wir es ruhig Liebe und den Bund am Sinai eine Art Gott-Mensch-Ehebund. Wichtig ist, unsere Eintrittskarte in den Himmel ist Gott und nicht die Moral. Ein Hochzeitspaar heiratet schließlich auch nicht die Liebe, sondern den Geliebten. Die Moral beschreibt das, was zwischen den Liebenden existiert, wenn alles in Ordnung ist. Aber um alles in Ordnung zu bringen, müssen wir den Blick auf den Geliebten richten und nicht auf die Moral. Im Paradies haben wir keine Moral und keine Gesetze gebraucht. Im Himmel wird es ebenso sein. In der Zwischenzeit hier auf Erden können Gebote dagegen sehr hilfreich sein. Denn während Adam und Eva einander noch ungetrübt und liebend vor Augen hatten und glasklar war, wie die Liebe zu leben war, fehlt uns heute manchmal der moralische Durchblick und der ungetrübte Blick auf den zu liebenden Menschen. Während Adam das Büchlein 10 Regeln, wie man seine Partnerin nicht enttäuscht, gar nicht gebraucht hat, fehlt uns heute manchmal der Sensus, also das Gespür für die Basics der Beziehungspflege. Moral schafft Klarheit. Moral ist eine Eselsbrücke. Vielleicht hast du aber auch alles richtig erkannt. Das, was dich und den Geliebten glücklich macht und den Weg dorthin. Was dann manchmal noch fehlt, ist die Kraft, diesen Weg auch zu gehen. Wir wissen alle, dass Übergewicht schlecht ist, und wir wissen, dass Sport eine gute Sache ist, um das Übergewicht zu reduzieren. Aber wir haben einfach keine Lust. Und hier wird die Moral, also die Eselsbrücke, die es mir leichter macht, das Gute und den Weg dorthin im Blick zu behalten, durch die Gnade ergänzt. die sozusagen eine Kombination aus Rückenwind und Möhre ist. Der Wind schiebt von hinten und die Möhre lockt den Esel von vorne. Wenn du, Esel, dann auf dem Weg zum Guten irgendwann Fahrt aufgenommen hast, die Gnade also in dir wächst, du das Gute immer klarer vor Augen hast, wenn du in einem Fort erfährst, wie schön es ist zu lieben, dann brauchst du immer weniger Eselsbrücken und immer weniger Moral. Irgendwann reichen Rückenwind und Möhre. Wir haben darüber nachgedacht, ob ein moralisches System, eine Ethik überhaupt begründbar ist, wenn man nicht an Gott glaubt. Der Glaube an Gott und damit auch die Annahme, dass es so etwas wie eine geistige Seele gibt, eine Seele mit Freiheit ausgestattet, ist die Voraussetzung, um überhaupt ein ethisches System zu entwickeln, überhaupt von Ethik sprechen zu können. Dieser Gedanke, eigentlich im Grunde diese Erkenntnis, wird dann von Atheisten oft als Beleidigung empfunden. Ich habe das letztens selbst in einem Vortrag im Deutschlandfunk gehört, wo es um Religionskritik ging. Dort antwortete jemand und sagt, die Behauptung, ohne Gott könne man Moral nicht wirklich begründen, sei eine Beleidigung, eine Unverschämtheit. Natürlich, weil sie daraus hören, dass alle, die Atheisten sind, im Grunde unmoralische Menschen sind und auch gar nicht moralisch gut handeln können. Sie gar nicht mehr begreifen und wissen, was gut und was böse ist und keine Werte haben. Das ist natürlich korrekt, dass sie sich darüber aufregen. Das ist nämlich auch nicht richtig. Wir können anzweifeln, ob ohne Gott ein ethisches System überhaupt begründbar ist. Und in diesem Vortrag wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, ob das denn gleichzeitig auch bedeutet, dass man deswegen auch keine Werte, Gebote oder auch Imperative erkennen kann. Also brauchen wir eine Offenbarung, einen Gott, der uns Anweisungen gibt, damit wir begreifen, was gut und was böse ist? Und brauchen wir vielleicht auch noch Gott und den Hinweis auf den ewigen Lohn als Motivation und sind Menschen, die nicht an Gott glauben, erstmal ratlos und wertlos, wenn es darum geht, was gut und böse ist? Und sind sie auch gleichzeitig nicht motiviert genug, das Gute zu wählen? Atheisten, auf ihren fehlenden Glauben und auch damit auf die fehlende Grundlage der Moral hinzuweisen, ist zwar gut gemeint. Immerhin, man will so die Atheisten bekehren. Aber gut gemeint ist in diesem Fall das Gegenteil von gut. Ich möchte mich also in diesem Abend für unsere atheistischen Freunde stark machen. Es ist tatsächlich so, dass wir Gott nicht brauchen, um moralisch zu handeln oder um Gut und Böse zu erkennen. Wir brauchen ihn, um Ethik begründen zu können, um ein ethisches System auch rechtfertigen zu können. Diesen Unterschied möchte ich ein bisschen ausarbeiten. Deswegen stelle ich mir jetzt am Anfang einfach mal die Frage, wie hängen denn Moral und Glauben überhaupt zusammen? Braucht man für eine Moral eine Offenbarung, die 10 Gebote, einen lohnenden und drohenden Gott? Also, schauen wir mal ein wenig näher hin. Es ist eine beliebte Argumentationsfigur, einem bekennenden Atheisten die Frage zu stellen, wie und warum er denn moralisch handeln würde, wenn er doch nicht an Gott glaubt. Je nachdem, wie diese Frage gemeint ist, kann das für den Fragesteller ziemlich peinlich enden. Denn wir müssen uns ein bisschen Gedanken darüber machen, worauf diese Frage eigentlich zielt. Wenn es um die Freiheit, also die Eigenschaft der geistigen Seele, als Bedingung der Möglichkeit für Moral, wenn es darum geht, dann ist diese Frage berechtigt. Wie kann jemand, der die Freiheit des Menschen leugnet, überhaupt davon ausgehen, dass er zu moralischem Handeln in der Lage ist? Also, um überhaupt moralisch handeln zu können, müssen wir eine metaphysische Freiheit besitzen. Wenn wir nicht wirklich frei sind, eine Handlung zu begehen oder zu unterlassen, haben wir auch keine Wahlmöglichkeit. Dann handeln wir zwangsweise, hormongesteuert oder hirnmechanisch oder was auch immer. Wir brauchen dann aber auch keine Moral. Denn das, was geschieht, geschieht aufgrund der Naturgesetze und nicht aufgrund von moralischer Erkenntnis. Eine Maschine hat eben keine Freiheit, weil sie keinen Geist hat. Ein Computer, mag ja auch noch so schnell und komplex sein, bleibt Materie. Ich habe noch nie gehört, dass ein Computer ins Gefängnis gekommen ist oder auch nur zu einem Bußgeld verurteilt wurde, von Sozialstunden ganz zu schweigen. Denn ein Computer kann nicht böse sein. Das gleiche gilt auch für Waffen oder Sprengstoff. Verhaftet wird immer nur der terroristische Besitzer, der Böses damit vorhat. Der Sprengstoff selber wird natürlich nicht angeklagt. Und selbst Tiere werden, falls sie bösartig sein sollten, nicht zur Strafe eingesperrt, sondern lediglich, um die Menschen vor weiterem Schaden zu bewahren. Aber ein Tier zu bestrafen und zu so und so viel Monaten Gefängnisstrafe zu verurteilen, das gibt's nicht. Aus dem einfachen Grund, weil weder der Revolver, noch die Bombe oder das Unfallauto und auch nicht das Tier geistbegabt sind. Wer aber keinen Geist hat, kann auch nichts anderes tun, als ihm die Naturgesetzlichkeiten vorgeben. Ein Mensch kann aber auch anders. Und gerade das macht seine Geistigkeit aus. Mit anderen Worten, der Mensch ist nur Mensch, weil er Freiheit hat. Der Mensch ist nur Mensch, weil er Geist hat. Der Mensch ist nur Mensch, weil er die Fähigkeit hat, zuzustimmen oder abzulehnen. Nichts anderes ist Geistigkeit und Freiheit. Ohne Freiheit brauchen wir uns keine Gedanken über Gut und Böse zu machen. Beziehungsweise ohne Freiheit können wir uns keine Gedanken darüber machen. Die Freiheit ist die Bedingung der Möglichkeit, wir hatten es vorhin schon erwähnt, eine typisch philosophische Ausdrucksweise, die Freiheit ist die Bedingung der Möglichkeit, moralisch zu denken und zu handeln. Freiheit ist aber niemals eine Funktion von Materie. Freiheit im moralischen Sinne ist immer etwas Geistiges. Es gibt Freiheitsgrade in der Materie, die sich in Zufälligkeiten ausdrücken. Es könnte zufälligerweise sein, dass ein Elementarteilchen oder von mir aus auch daran gekoppelt, größere Einheiten den einen oder anderen Zustand annehmen. Aber das hat keine Frage von moralischer Erkenntnis. Freiheit im Sinne von moralischer Entscheidung ist etwas Geistiges. Wenn also ein Atheist gefragt wird, wie er sich denn die Moral erklärt, ohne etwas Geistiges zu akzeptieren, dann hat diese Frage allerdings ihre Berechtigung. Im Grunde ist es das, worüber wir beim letzten Vortrag gesprochen haben. Ohne Freiheit können wir nicht von moralischem Handeln sprechen, nur von moralanalogem Verhalten. Wie zum Beispiel, wenn ein braver Computer sich dem User nicht weiter widersetzt und dann doch irgendwann die richtigen Ergebnisse ausgibt. Das ist moralanalog, aber eben nicht Moral. Die nächste Frage, die sich der einem Atheisten sagt, wie kannst du eigentlich moralisch handeln, näher stellen müsste, ist, meint er damit, wenn Gott uns nicht seine Gebote gegeben hätte und uns immer wieder den rechten Weg weist, wüssten wir dann, was gut und was böse ist? Das ist eine ganz andere Behauptung. Und dahinter steckt die Überzeugung, dass wir erst durch die Offenbarung Gottes gut und böse unterscheiden können. Und dies nur anhand der Gebote, die Gott uns gegeben hat. Das klingt auf den ersten Blick katholisch, christlich, gut, religiös, aber tatsächlich ist eine solche Annahme ziemlich unchristlich, oder zumindest unkatholisch. Denn das würde ja bedeuten, dass wir gar nicht aus eigenem Vermögen moralisch erkennen können, sondern lediglich den Geboten Gottes gehorsam sein müssen. Ein blinder Gehorsam, weil wir einfach nicht sehen können. Das lehnen wir strikt ab. Dem Gedanken liegt manchmal der protestantische Begriff der Erbsünde zugrunde. Also in der Erbsünde, die die Protestanten so als Begriff in der Theologie haben, ist die Erkenntniskraft des Menschen eben nicht nur verdunkelt, sondern sogar zerstört worden. Seit dem Sündenfall könne, so denken die Vertreter dieser Richtung, der Mensch überhaupt nicht mehr selbst gut und böse unterscheiden, sondern sei ausschließlich auf Gottes Wort angewiesen. Ob die Gebote Gottes aber einen Sinn haben und vor allem welchen Sinn sie haben, das darf der Mensch nicht mehr fragen, weil er es eigentlich gar nicht fragen kann, weil er es nicht wissen und beurteilen kann, weil seine ganze Erkenntniskraft mit der Erbsünde gefallen ist. So zu denken ist gefährlich, denn dann sind die Gebote ja keine Richtschnur für das eigene Denken des Menschen, sondern Denkverbote. Und weil wir nicht verstehen, was ein solches Gebot eigentlich schützen soll, dürfen und können wir Normen nicht auf unsere Situation im Sinne des Erfinders anwenden, weil wir den Sinn des Erfinders gar nicht begreifen. Und somit sind wir ganz schnell wieder bei den Pharisäern, bei blindem Gehorsam und sogar bei religiös totalitären Diktaturen. Das ist nicht gut. Viele, sehr viele Menschen glauben das genauso, aber Religion funktioniert. Gott erlässt Gebote, weil er ein Gebotsfanatiker ist. Dass jedes der 10 Gebote, sogar die ersten 3, im Grunde keine willkürliche Festlegung Gottes sind, sondern dass alle einen Sinn haben und ein Gut schützen und somit den Menschen gut tun. Das ist heute nicht nur kaum noch bekannt, sondern das dem Katholiken zu unterstellen, das wäre viel zu wohlwollend, das macht heute keiner mehr. Deswegen glauben alle, dass der Katholik und auch der Vatikan und auch der Papst im Grunde nur so Normen bekannt geben, weil sie damit das Gut und Böse überhaupt erst festlegen. Es gibt keine Begründung, deswegen brauchen wir auch nicht darüber diskutieren. Und wenn man ein Gebot erlässt, dann ist das auch im Grunde ein Denkverbot. Dieses böswillige Unterstellen den Katholiken gegenüber und auch der Kirche und auch dem Vatikan, dass die eben nicht denken, sondern nur verkünden. Das ist auf der einen Seite vollkommen falsch, aber auch schon in Gedanken der Kirche mit eingedrungen. Viele Katholiken glauben selber, dass sie eigentlich nur Gut und Böse deswegen erkennen, weil der Papst es gesagt hat, weil es die Kirche es gesagt hat. Und dass sie sich auch nur deshalb dran halten, weil die Kirche es gesagt hat und es ansonsten zur Hölle führt. Die gesamte Moral der Kirche dient aber einzig und allein dem Glück und Wohl und dem Heil des Menschen. Es geht also nicht darum, Gesetze einfach nur zu erlassen, damit man sie befolgt, sondern sie sind ein Mittel zum Zweck des Glücks und des Wohls und des Heils des Menschen. Sogar die gesamte Sexualmoral, gerade hier glauben viele, dass sie noch willkürlicher aus dem Mittelalter stammt und dort schon einfach nur deswegen erlassen worden ist, weil man sich irgendwelche Probleme vom Hals schaffen wollte, dass bis heute die Sexualmoral nichts anderes will als eine erfüllte Sexualität, die den Menschen Freude macht. Das glauben sogar die Katholiken nicht mehr. Aber gerade das ist kirchliche Lehre und gerade das ist Moralphilosophie innerhalb des Christentums, innerhalb der katholischen Kirche. Also, nach katholischem Verständnis ist die Erkenntniskraft des Menschen nicht zerstört, sondern getrübt. Mit den Geboten Gottes, noch mehr mit der gesamten Offenbarung als Leuchte, begreifen wir besser das, was wir aber eigentlich auch ohne die Gebote hätten begreifen können. Denn die Gebote Gottes ergeben sich nicht aus dem unbegreiflichen Ratschluss Gottes, sondern aus ihrem Sinn und ihrem Zweck. Sie sollen uns Menschen zum Guten lenken und vor dem Bösen bewahren. Und wie das am besten geht, da könnten wir auch von alleine drauf kommen. Was gut und was böse ist, erkennen wir eben nicht erst durch die Gebote und die Gesetze. Gut und böse sind Begriffe, die wir aus der Wirklichkeit ableiten. Wir halten also fest, dass die grundlegenden Moralvorstellungen nicht erst durch Religion oder Offenbarung gewonnen werden, sondern dass Begriff und Inhalt von Gut und Böse über alle Religionsgrenzen hinweg von allen Menschen erkannt werden können. Die Frage, die ein wohlmeinender, gläubiger Mensch einen Atheisten stellt, indem er sagt, hör mal, wie kannst du eigentlich moralisch handeln, wenn du doch gar nicht an Gott glaubst, kann auch in einem dritten Sinne gemeint sein. Weniger von den philosophischen Voraussetzungen her denkend und auch weniger von der Erkenntnis, was gut und böse ist, ausgehend, sondern eher von der Motivation. Also, wie kannst du, wenn du doch gar nicht glaubst, dass es einen ewigen Richter gibt, ein ewiges Leben und eine ewige Belohnung und Bestrafung, wie kannst du Motivation finden, das Gute zu tun, selbst wenn es dir in dem Augenblick nichts bringt? Wenn es doch egal ist für dein ewiges Leben, das es gar nicht gibt, dann kannst du doch auch machen, was du willst. Vor allem dann, wenn es dir momentan erst einmal keinen Nutzen bringen würde, dich an die Gebote Gottes zu halten. Das Anzweifeln, dass Atheisten eigentlich genügend Motivation haben würden, um moralisch zu handeln, das kritisieren wir aus der Kirche herum ebenfalls wiederum. Diese Behauptung, nur religiöse Menschen könnten das tun, was Gott will, und alle anderen würden tun, was sie wollen. Das ist eigentlich Blödsinn. Denn jeder Mensch tut sowieso, was er will. Auch der religiöse Mensch, sogar der Fundamentalist, tut das, was er will. Wer Befehlen gehorcht, tut das, weil er gehorchen will. Und wer die Schule schwänzt, um seinen coolen Freunden zu gefallen, tut das ebenfalls, weil er es will. Und auch derjenige, der dann doch zur Schule geht, tut das, weil er es will, weil er den Konsequenzen der Bestrafung für Schule schwänzen aus dem Weg gehen will. Die Moral sagt erst einmal überhaupt nichts über eine Motivation aus, sondern antwortet auf die Frage, was denn nun gut ist. Und dabei können wir davon ausgehen, dass jeder Mensch eigentlich die Absicht hat, gut auch zu handeln. Die Erkenntnis darüber, was denn nun wirklich gut ist und was nicht gut ist, die geht auseinander. Aber im Begriff gut steckt immer das, was man tun soll, drin. Das mag jetzt vielleicht eine philosophische Spitzfindigkeit sein, aber niemand würde das, was man nicht tun sollte, als gut bezeichnen oder sagen, es ist zwar gut, aber es sollte keiner tun. Wenn ich also etwas gut finde, dann meine ich damit, das ist das, was man tun soll. Wenn ich etwas besser finde, also im moralischen Sinne, dann heißt das eben auch das, was man eher tun soll als anderes. Ob eine Handlung aber gut ist oder nicht, also getan werden soll oder nicht, ergibt sich aus der Berücksichtigung der Konsequenzen einer Tat. Dazu gehören zum Beispiel die natürlichen Folgen, also zum Beispiel der erwartete Geldgewinn nach einem Überfall, als auch die gesetzlichen Folgen, die Wahrscheinlichkeit, im Gefängnis zu landen. Ob jemand nun auch noch die übernatürlichen Folgen in seine Erkenntnis einbezieht, also ob ich nach dem Überfall unter Umständen mit der ewigen Hölle rechnen muss, es ist zwar sinnvoll, aber auch derjenige, der das nicht tut, weil er nicht an übernatürliche Folgen glaubt, handelt bereits moralisch. Es wäre wirklich fatal zu glauben, dass eine Handlung, die nur gute Folgen hat, zum Beispiel Sonntagsleben retten, durch eine Strafandrohung Gottes zur Tat mit überwiegend schlechten Folgen umgepolt wird. Gott sagt dann, du landest in der Hölle, wenn du Sonntagsleben rettest. Wir erinnern uns an die Pharisäer. Genauso wenig polt Gott eine schlechte Tat, zum Beispiel eine Bombe in einen vollbesetzten Bus zünden, durch die Verheißung von ewigen Freuden in eine gute Tat um, indem er zum Beispiel behauptet, so kommst du direkt ins Paradies. So etwas tut Gott nicht. Vielmehr ergeben sich die übernatürlichen Folgen nicht durch Anordnung Gottes aus einer Tat, sondern sie entspringen dem Wesen einer Tat. Wir haben keinen Willkürgott. Gott ist gut, im eigentlichen Sinne des Wortes. Allerdings behaupten einige, wiederum zum Teil aus protestantischer Tradition stammend, dass der Mensch in seinem Willen so geschwächt ist, dass die Verheißung der natürlichen Folgen ihn nicht mehr zum Guten bewegen kann. Er braucht die angedrohte Höllenstrafe. Auch hier steht das allerdings fundamentalistische Konzept der zerstörten Willenskraft der Erbsünde dem moralischen Handeln vollkommen im Weg. Die katholische Position dagegen besteht darauf, dass auch der nicht-religiöse Mensch sehr wohl genügend Motivation finden kann, indem er einfach auf Taten und ihre natürlichen Folgen schaut. Allerdings ist es hilfreich, aber nicht notwendig, wenn Gott ihm diese noch einmal ausdrücklich vor Augen hält. Denn die Willenskraft des Menschen, das Gute zu tun, ist schon geschwächt, aber eben nicht ausgelöscht, nur geschwächt. Halten wir zumindest fest, dass die nötige Motivation, das erkannte Gute auch wirklich zu tun, nicht erst durch die Religion vermittelt wird. Wie ist also das Verhältnis von Moral und Gnade? Wenn wir zwar zur Wahrung der Freiheit des Menschen einen geistigen Schöpfer und eine Seele voraussetzen müssen, aber weder für die Erkenntnis des Guten noch für die nötige Motivation eine direkte Anweisung Gottes brauchen, haben wir uns zwar vom Fundamentalismus befreit, sind aber schnell im anderen Straßengraben gelandet, den ich mal den Deismus nennen möchte. Der Deismus glaubt, dass es reicht, an einen Schöpfergott zu glauben, der sich nach Erschaffung der Welt zur Ruhe gesetzt hat. Seitdem läuft die Welt wie eine aufgezogene Uhr ohne weiteren Eingriff Gottes ab. Daher spricht man vom deistischen Gott auch als ein Uhrmachergott. Ein Blick in die Welt zeigt uns, dass es zwar theoretisch genügend natürliche Erkenntnismöglichkeiten und Motivationen moralischer Art gibt, aber dass diese selten ausreichend sind, wenn nicht das Chaos und die absolute Unmoral um sich greifen soll. Wir brauchen Hilfe bei der Erkenntnis von Gut und Böse. Und wir brauchen Hilfe, um das als gut Erkannte auch wirklich zu tun. Wir sind wieder bei der Ursünde, aber diesmal nach katholischem Verständnis. Denn die Ursünde hat uns zwar nicht absolut verdorben, aber immerhin geschwächt. Und in unserer geschwächten Erkenntniskraft und unserer geschwächten Willenskraft brauchen wir himmlischen Beistand. Diesen Beistand nennen wir Gnade. Gott greift uns unter die Arme. Er lenkt unseren Geist und stärkt unseren Willen. Aber ganz dezent und unauffällig, nicht mit der Holzhammermethode und dem Megafon von oben. Das ist, wenn es unauffällig sein soll, immer eine Spezialaufgabe für den Heiligen Geist. Er ist der Undercover Agent Gottes. Dieses Konzept der unterstützenden Gnade, und zwar der Gnade, die ausreicht, um das zu schaffen und zu tun, was wir vielleicht aus eigenen Kräften zwar anpeilen können, aber nicht vollenden können. Also diese unterstützende Gnade nennen wir Gratia Cooperans. Das ist etwas ganz anderes als das fundamentalistische Konzept, in dem Gottes Wirken unsere Erkenntnis nicht unterstützt, sondern ersetzt. Mit diesem katholischen Konzept können wir selbstverständlich Gutes und Richtiges auch in den anderen Religionen und sogar in den atheistischen Lebenswelten finden. Auch dort können die Menschen denken und moralisch handeln. Das klingt zwar selbstverständlich, aber auch Katholiken übersehen das gerne. So meinen einige zum Beispiel, Harry Potter könne kein gutes Buch sein, weil dort Gott nicht mitspielt. Wenn wir in anderen Religionen Gutes und Wahres erkennen, gehen wir damit aber nicht dem Wahrheitsanspruch unseres Glaubens auf? Denn wir bleiben dabei, dass das Gute mit der Gnade und der Offenbarung viel klarer zu erkennen ist und das Gute mit der Gnade Gottes auch viel leichter gewollt und vollbracht werden kann. Deshalb ist der christliche Glaube, entgegen dem fundamentalistischen Konzept, nicht in erster Linie ein philosophisches System über Gut und Böse, sondern in erster Linie eine lebendige Begegnung, in den Sakramenten vor allem, mit dem, der uns zum Guten befreit und befähigt, dem guten Gott selbst. Entgegen dem fundamentalistischen Konzept, dass es einer Offenbarung der Gebote bedarf, damit wir den Willen Gottes überhaupt erkennen können, vertritt die katholische Kirche einen viel größeren Begriff von Offenbarung. Gott gibt uns keine Anweisungen. Er zeigt sich uns selbst. Mit dem Blick auf den sich offenbarenden Gott erscheint nun auch die gesamte Realität in einem neuen und veränderten Licht. Wir erkennen Zusammenhänge, Bedeutungen und Tiefendimensionen, die uns zuvor verschlossen waren. Nicht nur, weil Gott uns diese mitteilt, sondern weil er uns einen Blick darauf werfen lässt. Deshalb besteht die biblische Offenbarung hauptsächlich aus Geschichten und aus Erzählungen. So sieht es aus in einer Welt, in der Gott eine Rolle spielt. Die Bibel ist kein Sachbuch und keine Reportage, und das ist auch gut so. Mit diesem größeren, geweiteten und tiefer gehenden Blick auf die Realität erkennen wir nun ganz andere Rangordnung von Werten. Mit dem Verständnis von Schönheit und Sinn der Schöpfung können wir nun auch unser Verhalten auf eine neue Art und Weise daran ausrichten. Deshalb, die Offenbarung ist von moralischer Bedeutung auch von uns, aber sie ist eben keine Enthüllung von Moral und keine Übermittlung moralischer Anweisungen, sondern vor allem eine Selbstoffenbarung Gottes, der sagt, schau her, so bin ich und so kannst du sein. Nehmen wir uns noch einmal diese Behauptung vor Augen, die sagt, ohne Religion gibt es keine Moral. Also Religionen denken, sie seien die einzige Quelle für Moral und moralisches Verhalten, ist ein Fehlurteil. Das mag für manche Religionen oder auch Konfessionen tatsächlich zutreffen. Aber dass alle Religionen so denken, das haben wir eigentlich gerade schon zumindest für unseren Glauben, für den christlich-katholischen Glauben zurückgewiesen. Natürlich, es gibt in allen Religionen auch Gesetze und Vorschriften, die nur innerhalb der Religion gelten. Manche Anhänger der Weltreligionen wie Judentum, Christentum und Islam denken jedoch, alle moralischen Vorschriften erhielten ihre Verbindlichkeit erst durch die Anordnung, durch ihre höchsten Autorität. Und deswegen wurden sie dann in den heiligen Büchern aufgeschrieben, in der Tora, in der Bibel und dem Koran. So gesehen wäre nur das Gut und Böse, was von einer Autorität als solches bezeichnet wird. Diese Autorität kann ein Gott sein oder ein Staat, eine Behörde oder ein Guru. Letztlich müsse sich jeder selbst eine Autorität seines Geschmacks wählen und dann deren Festlegung folgen. Eine unparteiische Abwägung der Autoritäten und der Grundsätze aber, so wird behauptet, könne es nicht geben, weil es ja keine übergeordnete Moral geben könne. Eine solche Auffassung, wir haben sie beim letzten Vortrag schon kennengelernt, wird Positivismus genannt. Vom Lateinisch ponere, setzen, stellen, legen. Einen solchen Positivismus gibt es als Ablehnung jeder religiösen Moral, aber es gibt sie auch innerhalb der religiösen Moral, dass man nämlich davon ausgeht, dass eine Moral nur deswegen existiert, weil Gott festgelegt hätte, was gut und was böse ist. Okay, also, selbstverständlich predigt die Kirche auch moralische Verhaltensweisen, wie zum Beispiel das Fastengebot, das nur für die Anhänger der jeweiligen Religion gilt. Aber das heißt nicht, dass alles, was eine Religion predigt, ihre eigene Erfindung ist. Die christliche Religion verurteilt auch Mord, Vergewaltigung, Terrorismus. Daraus kann man ja wohl kaum folgern, dass sich Nicht-Katholiken daran nicht halten müssen. Faktisch ist es so, dass Menschen sich nicht daran halten. Manchmal auch, weil sie behaupten, aus einer anderen Religion zu stammen. Aber faktisch ist es so, dass sogar innerhalb der katholischen Religion Menschen sich nicht daran halten und Mord begehen, Vergewaltigung oder zum Terrorismus neigen. Die Frage ist also nicht, ob die Religion etwas verbietet oder nicht verbietet, sondern die Frage ist, hält sich der Mensch an das, was uns von der Religion gepredigt wird? Oder hält er sich auch an das, was der Staat sagt oder was sein eigenes Gewissen ihm sagt? Denn die katholische Kirche ist seit jeher eine Verfechterin des Naturrechtes. Und das ist das Gegenteil zum Positivismus. Einen grundsätzlichen Positivismus, also die Vermutung, Gut und Böse werden nur durch Festlegung definiert, hat die katholische Kirche seit jeher abgelehnt. Auch dann, wenn gesagt wird, diese Festlegung geschieht durch Gott. Sie steht in der langen Tradition der Naturrechtsphilosophen, unabhängig davon, ob diese religiöse Menschen gewesen sind oder nicht. Diese Naturrechtsphilosophen gehen auf die Ionier zurück, später auf Aristoteles und letztlich auch auf Platon. Demnach kann kein Herrscher, kein Staat und letztlich auch kein Gott das ihm vorgegebene Recht willkürlich setzen. Moral entsteht nicht, weil Gesetze erlassen werden. Vielmehr haben sich die Gesetze an dem zu orientieren, was die Erkenntnis der Moral dem Staat vorgibt. Und letztlich auch der Religion. Es gibt ein Buch von Franz de Waal, Moral ist älter als Religion. Das ist zwar relativ kirchenkritisch gemeint, obwohl es sehr viel sachlicher und positiver ist als zum Beispiel die Bücher von Richard Dawkins, aber seine These können wir trotzdem unterschreiben. Die Moral ist der Religion voraus und muss es auch immer bleiben. Wie schon eingangs erwähnt, gibt es Anhänger unter den Religionen und Konfessionen, die der Behauptung, ja, Gott macht die Moral, wer sind wir daran zu zweifeln, sofort zustimmen würden. Wir kennen eine solche Haltung aus dem Islam und einigen evangelikalen Bewegungen. Gottes Anordnung ersetzt das, oft mühsame und naturrechtliche Argumentieren, da Gottes Wort unfehlbar ist, das des Menschen erkennen aber immer irgendwie vorläufig ist. Die katholische Moraltheologie prüft dagegen Bibelstellen, Privatoffenbarung und überlieferte Rechtstraditionen mit der praktischen Vernunft. Das klingt auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich. Wie kann der Mensch es wagen, Gott auf sein moralisches Verhalten hin zu überprüfen? Aber es geht nicht darum, von Gott zu verlangen, dass ihr sich unseren moralischen Vorstellungen unterwirft, sondern es geht darum zu fragen, ob das, was wir von Gott erkennen, wahr und richtig ist. Und dazu nehmen wir die Frage, ist das, was wir von Gott erkennen, gut? Wenn irgendjemand uns etwas von Gott erzählt und wir sagen, nein, das kann er nicht getan haben, weil das würde wesentlich dem Wesen Gottes widersprechen, nämlich seiner Gutheit, dann haben wir ein Kriterium, um Nachrichten über Gott auf Wahrheit, auf richtig und falsch zu überprüfen. Das ist kein Maßstab, den wir an Gott anlegen, sondern es ist ein Maßstab, den Gott selber uns geschenkt hat. Und zwar nicht etwa, weil er ihm untergeordnet ist, so dass wir vielleicht sagen könnten, über Gott gäbe es noch ein anderes Prinzip, nämlich das von Gut und Böse, und Gott muss sich auch dran halten. Sondern es ist tatsächlich so, Gott ist gut. Die Art und Weise, wie er ist, ist gut sein. Und dieses Sein Gottes, das in sich gut ist, das hat er in seine Schöpfung hineingelegt. Und das können wir erkennen, auch dann, wenn wir Gott selbst noch mit unserem Verstand ablehnen, haben wir einen Begriff von Gut und Böse. Und wenn uns dann irgendjemand etwas über diesen Gott erzählt, haben wir die Möglichkeit zu erkennen, ob es wahr ist oder nicht, was über diesen Gott erzählt wird, indem wir den von Gott uns geschenkten Maßstab anwenden auf das über ihn Erzählte. Und das ist letztlich die Botschaft, die uns Papst Benedikt damals in seiner Regensburger Rede gegeben hat, die er sagt, Gott ist in sich vernünftig und Gott ist in sich gut. Und deswegen wird er nichts Unvernünftiges tun und von uns verlangen, dass wir es tun sollen. Und deswegen wird er nichts Böses tun, etwas, das dem Guten widerspricht, und auch nicht von uns verlangen, dass wir dieses tun. Und das ist letztlich nicht nur eine Eigenschaft der Religion, sondern das ist die Art und Weise, wie wir die Wahrheit in der Religion erkennen können, nämlich die Wahrheit über Gott. Moral ist also etwas, das Religion vorgeschaltet ist und, ich betone es, immer auch vorgeschaltet bleiben muss, auch wenn die Religion durchaus dabei helfen kann, die Moral zu läutern, zu reinigen von falschen Vorstellungen oder auch manchmal von falschen Schlüssen, die sie noch ein wenig erleuchtet, weil sie einen Blick auf den werfen lässt, der die Moral schlechthin ist, und letztlich den Blick weitet, indem wir nicht nur die natürliche Welt im Blick haben, sondern auch die jenseitige Welt. Aber das ändert nichts daran, dass die Moral der erste Schritt in Richtung Gott ist. Zumindest, wenn wir von der Philosophie ausgehen. Zum Ende meines Vortrags würde ich ganz gerne noch auf zwei Vorurteile eingehen. Das erste Vorurteil, das könnte man so formulieren, die Kirche verlangt blinden Gehorsam. Wir haben zwar schon gerade festgestellt, dass die Kirche zumindest in ihrer Moral theoretisch genau das Gegenteil vertritt. Der Mensch muss letztlich selber Gut und Böse erst einmal kennen und begreifen, um dann irgendwann zu einem moralischen und auch religiösen Menschen zu werden. Aber es gibt Leute, die sagen, ja, so sieht's in der Theorie aus, aber faktisch ist es doch so, dass die katholische Kirche wie eine Sekte ist. Sie verlangt von allen Mitgliedern absoluten Gehorsam. Naja, diese Behauptung ist auch faktisch offensichtlich falsch. Aber sie wird selbst von gestandenen Katholiken immer wieder erhoben, weil sie einen großen Vorteil hat. Denn das eigene Abweichen von der katholischen Lehre kann dann als mutiger Akt verstanden werden. Als Katholik etwas ganz und gar Unkatholisches zu behaupten, würde ja normalerweise vollkommen inkonsequent sein. Es sei denn, man inszeniert sich selbst als Held der Befreiung und der Emanzipation, also als jemand, der dem übermächtigen Regime entronnen ist und alles das sagt, was er zuvor nicht durfte. Dabei dürfte eigentlich allen Beteiligten, den Zuhörern, als auch denjenigen, der davon spricht, dass es dieses übermächtige Regime gibt, aber er sagt trotzdem die Wahrheit, eigentlich klar sein, dass es überhaupt keine echte Gefahr durch die Glaubensüberwachungsbehörde gibt. Gestützt wird die Geschichte vom unmündigen Katholiken mit Verweisen auf einzelne Ereignisse der Kirchengeschichte, die aber alle schon lange zurückliegen. Und man von daher auch nicht mehr genau weiß, ob es wirklich so gewesen ist. Also zum Beispiel auf die Verfolgung von Glaubensabweichlern durch die Inquisition. oder verschiedene Ketzerprozesse bis hin zur Absetzung von Professoren. Uta Rank Heinemann, Eugen Drewermann, Hans Klüng. Oder dem Maulkorb für Theologen, wie zum Beispiel Leonardo Boff. Aber Gehorsam ist nicht immer eine fremdbestimmte Zwangsverpflichtung. Es gibt auch die freie Anerkennung einer Autorität nach reiflicher Prüfung. Wir unterstellen zwar in der heutigen Gesellschaft leicht, dass jeder Gehorsam eine von außen auferlegte Einschränkung des eigenen Willens und der Persönlichkeit ist. Aber es gibt heute viel mehr falsche oder zumindest unhinterfragte Autoritäten, denen Massen von Menschen blind folgen. Vermutlich mehr als in den meisten anderen Epochen. Manchmal stellt sich der von außen auferlegte Gehorsam dann bei realistischer Betrachtung als selbstgewählt heraus. Gerade in der heutigen Zeit muss keiner mehr katholisch sein, sondern kann, wenn auch in katholischen Gegenden nicht sein Eintritt, aber so doch immerhin seinen Austritt, frei bestimmen. Die aktuellen Fälle von Maßregelungen in der Kirche ergeben sich aus der Inkonsequenz der Haltung. Die bereits gerade eben erwähnten Professoren, Theologen, wollten im Namen der Kirche lehren und verbreiten gleichzeitig die Überzeugung der Kirche entgegengesetzter Lehren. Der gefolgte Gehorsam entpuppt sich bei näherem Hinsehen eigentlich als Aufforderung zur Konsequenz. Mehr ist Gehorsam in diesem Sinne gar nicht. Also entweder die Lehre der Kirche zu vertreten oder eben das Amt aufzugeben. Bischof Dubas, verstorbener Bischof von Fulda, hat es einmal so formuliert. Ein Fußballspieler, der ständig nur aufs eigene Tor schießt, darf sich nicht wundern, wenn er irgendwann ausgewechselt wird und nicht mehr spielen darf. Das ist keine Frage des Gehorsams, sondern der Einsicht. Ich bin kein Lehrer der Kirche, wenn ich nicht ihre Lehre vertrete. Und aufs Ganze gesehen sind die Fälle von Aufforderungen an katholischen Lehrern, ob Bischöfe, Professoren oder Amtsträger, sich an die Lehre zu halten, doch relativ selten. Es täuscht nämlich darüber hinweg, dass die Hierarchie der Kirche im Vergleich mit allen anderen hierarchischen Ordnungen, wie zum Beispiel Firmen, Institutionen, Parteien oder Vereine, eigentlich kaum auf Disziplin und Gehorsam baut. Gegen hartnäckige Gerüchte, der Papst habe dank seiner Unfehlbarkeit nahezu unbegrenzte Macht, spricht ein einfacher Blick auf die Struktur der Kirche. Die Kirche zeichnet sich nämlich durch eine äußerst flache Hierarchie aus. Flache Hierarchie heißt, es gibt im Grunde nur drei Ebenen. Oben steht der Papst, dann kommen die Bischöfe und dann die Priester, meistens die Pfarrer. Dazwischen gibt es nicht noch Stufen, wo man also über mehrere Stufen hinweg irgendwann dann einmal bei der nächsten ankommt, nochmal bei der nächsten, so wie zum Beispiel bei irgendeinem Supermarktketten, wo es also einen Schichtleiter gibt, dann einen Filialleiter, dann einen Regionalleiter, dann einen Deutschlandleiter und dann gibt es noch andere, die dafür zuständig sind, dazu vermitteln und dann kommt irgendwann mal die obere Ebene und dann die Bundesebene und die Weltebene, sondern es gibt nur den Papst, die Bischöfe und die Pfarrer. Durch diese flache Hierarchie gibt es systembedingt eine enorme Freiheit und Selbstverantwortlichkeit in der Kirche. Ein Global Player wie die katholische Kirche mit nur drei Hierarchieebenen, das erfordert eine hohe Eigenständigkeit aller drei Ebenen. Nicht nur die Bischöfe und die Pfarrer, sondern auch die Gläubigen können von einer Hierarchie, in der jeweils ein Leiter für mehr als 1000 Untergebene zuständig ist, keine detaillierten Anweisungen erwarten. Tatsächlich setzen sowohl der Papst den Bischöfen und die Bischöfen den Pfarrern als auch die Pfarrer ihre Gemeindemitgliedern nur sehr wenig Grenzen. Allerdings bestätigen Ausnahmen wiederum diese Regel. Die Grenzen, die noch gesetzt werden, sind dann allerdings in den Augen der Oberen wesentlich und notwendig. Während in anderen Fragen die Freiheit der Empfänger nicht nur systembedingt, sondern theologisch notwendig ist. Ein Pfarrer, der seiner Gemeinde, zum Beispiel in der Predigt, eine Anordnung gibt, zum Beispiel indem er sagt, was er für gut und böse richtig hält, und er muss darauf vertrauen, dass seine Gemeindemitglieder das ebenfalls so sehen, dass sie es verstehen, dass sie es begreifen und dann auch umsetzen. Er kann es nicht kontrollieren, nicht bei 1000 und manchmal sogar in Gemeindegrößen von 20.000 Gemeindemitgliedern. Systembedingt ist die Freiheit. Ein Gehorsam gibt es in diesem Sinne nicht. Und das Gleiche gilt für den Bischof, der manchmal Hunderten, manchmal auch mehr als 1000 Priestern gegenübersteht. Er sagt, was er für richtig hält, aber er vertraut darauf, dass der Pfarrer das ebenfalls in seinen Gemeinden so predigt. Er kann es nicht kontrollieren. Und das Gleiche gilt für den Papst, der 5000 Bischöfen gegenübersteht. Nochmal, die Kirche als Global Player mit nur 3 Hierarchien baut darauf, dass jede Ebene eine gewisse Freiheit hat und die jeweils übergeordnete Ebene vertrauen muss, dass diese Freiheit durch eigene Erkenntnis, durch ein Hören auf das Obere und das Abgleichen mit der Wirklichkeit, mit der die jeweiligen Ebenen zu tun haben, selbstständig erkennt, was gut und böse ist und das dann auch entsprechend umsetzt. Der Papst nimmt weder den Eltern die Entscheidung über die richtige Erziehung ab, noch könnte er die Theologie durch Beschluss dazu bringen, etwas Falsches als richtig zu erkennen. Und ich als Pfarrer muss auch erkennen, dass ich den Mitgliedern meiner Pfarrei zwar Mut machen kann, ihren Glauben auch in der Alltagswelt zu bezeugen. Aber wie und ob das geschieht, liegt nicht in meiner Verantwortung und auch nicht in meiner Macht. Im Gegenteil, die Aufgabe der Hierarchie ist es, Freiheit zu ermöglichen und Vertrauen zu schützen. Auch manchmal, indem dies mit Disziplin durchgesetzt wird. Das muss ich vielleicht mal kurz eben erklären. Beispiel, ich bin ja nicht nur Pfarrer, sondern auch Lehrer. Ein schlechter Lehrer, der bei den Kindern keine Autorität und keine Durchsetzungskraft hat, der verhindert ja nicht nur einen erfolgreichen Unterricht. Er nimmt den Kindern durch seine Unfähigkeit vor allem auch die Freiheit, die Unterrichtsstunde eigenverantwortlich zu gestalten, weil das Machtvakuum des Lehrers durch den Gruppendruck ersetzt wird. So ist die Autorität der Eltern, des Pfarrers, des Bischofs und des Papstes immer eine Verwirklichung von Hierarchie, die Freiheit garantieren soll. Dabei ist jeder auf jeden angewiesen und alle auf das Wirken des Geistes. Es gibt noch ein zweites Problem, das im Zusammenhang mit der Moral innerhalb der Kirche immer wieder auftaucht. Ich fange mal mit einem Beispiel an. Papst Franziskus hat es vor einiger Zeit gesagt: Wer bin ich, einen Homosexuellen zu verurteilen? Daraus haben viele auch innerhalb der Kirche geschlossen, dass der Papst damit die gleichgeschlechtliche Beziehung erlaube. Mir geht es jetzt nicht um die Frage der Homosexualität selber, sondern mir geht es um diese falsche Schlussfolgerung. Eine eigentlich differenzierte und theologische exakte Aussage wird in der Öffentlichkeit vollkommen undifferenziert aufgenommen. Natürlich, auf der einen Seite wird der Kirche vorgeworfen, sie würde zu wenig unterscheiden, zum Beispiel zwischen Mord und Abtreibung und dem Kondomgebrauch. Aber auf der anderen Seite wird dann selbst undifferenziert wahrgenommen, was die Kirche so selber sagt. Dabei ist es eigentlich ganz klar, die katholische Moralphilosophie unterscheidet zwischen der Veranlagung zu bestimmten Handlungen und der tatsächlich ausgeführten Tat. Eine Veranlagung kann niemals eine Sünde sein. Erst eine konkrete Tat kommt überhaupt für eine moralische Beurteilung in Frage. Die Veranlagung zu bestimmten Handlungen, die als unmoralisch gelten, wie zum Beispiel die Pädophilie, die Kleptomanie oder das Tourette-Syndrom oder auch anderes, werden dementsprechend als ungeordnet oder gestört oder auch von mir aus als krankhaft bezeichnet. Aber erst eine Handlung kann moralisch bewertet oder auch verurteilt werden. Die Verurteilung einer Person im Sinne der Bewertung des Heilszustandes steht überhaupt nur Gott zu. Die Unterscheidung der katholischen Theologie in Fragen der Moral erscheinen vielleicht unbedarften Beobachtern als spitzfindig und ausgemachten Kritikern als Augenwischerei. Dennoch entsprechen sie den allgemeinen Prinzipien der philosophischen Moral und auch der deutschen Rechtsprechung. Selbstverständlich wird niemand wegen seiner Neigung verurteilt, sondern immer nur aufgrund erwiesener Vergehen. Darüber hinaus urteilt die Moraltheologie nur über Handlungen und nicht über Personen. Genauso wie es im staatlichen Recht eine Unterscheidung zwischen Menschenrechtsverletzungen, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten gibt, unterscheidet auch die katholische Moraltheologie zwischen göttlichem Recht und rein kirchlichem Recht. Die Äußerung des Papstes, er würde keine Homosexuellen verurteilen, die sich um ein Leben aus dem Glauben bemühen, ist daher gleich aus 2 Gründen eigentlich nichts Besonderes und daher eigentlich auch keine eigene Meldung wert, sondern vielmehr die Standardauffassung der katholischen Moral. Zum einen verurteilt die Moraltheologie niemals Personen. Das ist eine Theologie und kein Gericht, das dort zusammenkommt. Es werden immer nur Handlungen verurteilt. Und zum anderen verurteilt sie ebenso wenig Neigungen oder Veranlagungen, wenn diese nicht zu unerlaubten Handlungen führen. Die Moraltheologie ist also eine Frage der Erkenntnis von Gut und Böse. Und weil wir davon überzeugt sind, dass Gott selber der Gut schlechthin ist, ist die Moraltheologie eigentlich nicht negativ, indem sie sagt, du bist böse oder du hast was Böses getan, sondern sie sagt, was gut ist, das hilft uns zu erkennen, was Gott ist. Denn Gott ist gut. Und die Erkenntnis von Gut und Böse mag sie uns vielleicht auch manchmal ein schlechtes Gewissen machen, weil wir erkannt haben, das war nicht gut, was wir getan haben, hat letztlich als Hauptintention die Erkenntnis Gottes und auch letztlich die Freude daran, dass Gott, so wie er ist, gut ist und wir es ebenfalls sein können.